Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, Rendezvous mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Lukrative Versteigerung. Sunrise, Orange und Swisscom bezahlen 1 Milliarde Franken für gerade alle Mobilfunkfrequenzen. Branche unter Druck. Über 30% der Betriebe in der Metall-, Elektro- und Maschinenindustrie kämpfen ums Überleben. Unruhiges Land. Senegal 3 Tage vor der Präsidentenwahl. Die Reportage. Und Blick ziemlich weit nach vorn. Im Jahr 2060 erwarten uns in der Schweiz griechische Verhältnisse, warnt der Bund. Mumpitz heißt es bei den Gewerkschaften dazu.
Ich finde diese Prognosen über 50 Jahre relativ sinnlos. Man kann nichts Zuverlässiges sagen.
Hintergründe gleich im Rendezvous und um eins die Frage an Fritz Zurbrück von der Eidgenössischen Finanzverwaltung. Ist das alles nicht bloß politisch motivierte Panikmache? Und im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Thomas Fuchs. Er hat nun die News.
Der Bund hat alle Mobilfunkfrequenzen neu versteigert. Das bringt der Bundeskasse 1 Milliarde Franken ein. Am meisten bezahlte Sunrise, der zweitgrößte Telekom-Konzern, nämlich 482 Millionen Franken. Marktführerin Swisscom wendet 360 Millionen Franken auf, Orange 155 Millionen. Den Schweizer Mobilfunkanbietern stehen nun deutlich mehr Frequenzen zur Verfügung als bisher. Dies erlaubt ihnen, die neue Mobilfunkgeneration LTE einzuführen, die deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten bringt. Die Schweizer Maschinenindustrie zieht von der Substanz. Nach Angaben des Branchenverbands Swissmem arbeitet mehr als 1/3 der Firmen mit Verlusten. Schuld daran sei in erster Linie der gegenüber dem Euro zu starke Franken. Schweizer Produkte seien auf dem wichtigsten Absatzmarkt Europa nicht mehr konkurrenzfähig. Swissmem-Präsident Hans Hess sieht die Nationalbank in der Pflicht.
Wir fordern, dass sie alle möglichen Maßnahmen treffen, den Franken weiter zu schwächen. Das ist leider im Moment nicht gelungen. Im Gegenteil, wir sind von fast 1,25 jetzt wieder Richtung 1,20 zurückgekommen. Wichtig ist, dass diese 1,20 halten. Aber wir bitten die Nationalbank weiterhin, alles zu tun, um den Franken weiter zu schwächen.
In Berlin ist an einer Feier der 10 Opfer einer Neonazi-Terrorzelle gedacht worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Mordserie als eine Schande für Deutschland und rief zu Wachsamkeit gegenüber Rechtsextremismus und Fremdenhass auf. An der Feier nahmen neben Angehörigen der meist türkischstämmigen Opfer Vertreter der deutschen Regierung und des Parlaments, die meisten Ministerpräsidenten der Bundesländer und auch eine Delegation des türkischen Parlaments teil. Italien hat seit 2009 mit der Rückführung von Bootsflüchtlingen nach Libyen die Europäische Konvention der Menschenrechte mehrfach verletzt. Zu diesem Schluss kommt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Dort hatten Flüchtlinge aus Eritrea und Somalia geklagt. Die italienische Küstenwache hatte ihr Schiff vor der Insel Lampedusa abgefangen und 35 Flüchtlinge wieder zurück nach Libyen gebracht und dort direkt den Behörden übergeben. In verschiedenen irakischen Städten sind bei Anschlägen mindestens 50 Menschen getötet worden. Dutzende weitere seien verletzt, melden die Behörden. Die Anschläge richteten sich laut Medienberichten hauptsächlich gegen Schiiten. Der Rückversicherer Swiss Re hat letztes Jahr 3-mal so viel Gewinn gemacht wie im Vorjahr, nämlich 2,6 Milliarden Dollar. Der hohe Gewinn war möglich, trotz hoher Kosten wegen Naturkatastrophen wie den Erdbeben in Neuseeland, dem Tsunami in Japan und den Überschwemmungen in Australien und Thailand. Swiss Re machte vor allem Gewinn mit den großen Kapitalanlagen. Die Basler Privatbank Sarasin hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Kundenvermögen verwaltet. Diese schrumpften um fast 7% auf rund 96 Milliarden Franken. Die Bank sieht als Hauptgrund für den Rückgang die Weißgeldstrategie. Der Bank gingen aber nicht nur Kundengelder verloren, es kamen auch deutlich weniger neue Gelder hinzu. verzeichnete die Bank Sarasin 2010 noch einen Zufluss von mehr als 13 Milliarden Franken, waren es 2011 nur noch knapp 1,5 Milliarden neue Kundengelder. Der Industriekonzern Sulzer meldet für das letzte Jahr 17% mehr Umsatz. Der Gewinn dagegen sank um 7% und machte noch 280 Millionen Franken aus. Der Gewinnrückgang wird damit erklärt, dass im vorletzten Jahr Immobilien verkauft wurden, welche zusätzliches Geld brachten. Zudem belastete 2011 die Übernahme einer schwedischen Firma die Rechnung von Sulzer. Die Wettbewerbskommission untersucht die Geschäftspolitik der schweizerischen Depeschenagentur SDA. Die WEKO prüft, ob die SDA ihre Stellung missbraucht und Konkurrenten behindert hat. Die Wettbewerbskommission fand nach ihren Angaben Anhaltspunkte für unzulässiges Verhalten der Agentur. Sie prüft deshalb die Rabattpolitik der SDA, aber auch die Vorgänge, die vor einem Jahr zur Einstellung des Dienstes der Konkurrenzagentur AP Schweiz geführt hatten. Die SDA beliefert als nationale Nachrichtenagentur die Schweizer Medien mit deutschen, französischen und italienischen Informationen.
12.36 Uhr. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. 1 Milliarde Franken spült die Mobilfunkauktion in die Bundeskasse. Doch welchen Preis zahlen wir Konsumenten dafür? Dann Verneigung vor den Ermordeten. Deutschland gedenkt der 10 Opfer einer Neonazizelle. Statt weiterwachsen von der Substanz zehren, rote Zahlen bei der Schweizer Maschinenmetall- und Elektroindustrie. Kritische Fragen an den Verbandspräsidenten. Und schließlich Freude und Ärger so nah.
Wir haben gewonnen, wir haben Fußballgeschichte geschrieben. Das ist einfach nur riesig, das ist grossartig.
Mir fehlen die Worte, ich bin total enttäuscht. Das ist nicht der FC Bayern, das ist... Du fährst ja Kilometer für Kilometer jedes Spiel und siehst so eine Scheiße.
Basel schlägt Bayern München auch dank Torhüter Sommer. Doch wer ist das? All das nach Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.197 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.20.55 gehandelt, der Dollar zu 90,66 €. Das Wetter. Am Nachmittag ist es oft bewölkt, im Norden fällt stellenweise etwas Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1600 Metern. Im Norden ist es bis 5, im Süden bis 14 Grad. Morgen Freitag ist es ziemlich sonnig und frühlingshaft mit 10 Grad im Norden und 17 Grad im Süden. In den Alpen und im Süden ist es auch am Samstag ziemlich sonnig, im Norden noch teilweise. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Bern auf der A12 Richtung Bern zwischen Niederwangen und der Verzweigung Weiermannshaus Stau nach einem Unfall. Und in der Region Basel auf der Hauptstrasse durch Sichsach in beiden Richtungen Verkehrsbehinderungen nach einem Unfall.
Und das sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Es war eine Weltpremiere. Die Schweiz hat als erstes Land auf einen Schlag alle Mobilfunkfrequenzen versteigert. Bestehende und neue für die 4. Generation des Mobilfunkes. Dieses Vorgehen beschert dem Bund einen Geldsegen und für Konsumentinnen und Konsumenten gibt es deutlich schnelleren und stabileren Internetzugang über Mobilfunk. Charles Liebherr.
Ein neuer, ein vierter, ein ausländischer Anbieter ist nicht aufgetaucht. Er hätte vielleicht dazu beigetragen, die Preise bei der Versteigerung noch höher zu treiben. So bleibt es bei den stabilen Verhältnissen im Schweizer Mobilfunkmarkt. Das Trio Swisscom, Sunrise Orange, die aktuellen Anbieter, teilen sich die bestehenden und alle neuen Mobilfunkfrequenzen untereinander auf. Jedenfalls bis 2028. Solange sind die neuen Lizenzen gültig. Für Marc Forer, Präsident der Kommunikationskommission ComCom, ist das nicht negativ. Es ging nicht darum, möglichst einen hohen Auktionspreis zu erzielen.
Sicher 1 Milliarde ist eine schöne Summe, das ist ganz klar. Sie steht leicht über unseren Erwartungen, aber das Ziel war eine effiziente, eine gute Verteilung der Frequenzen, des Spektrums für die Mobilkommunikation zu erreichen und das ist erreicht.
Erreicht vor allem auch, weil die Versteigerung aller Frequenzen auf einen Schlag es ermöglicht, dass die Telekom-Gesellschaften ihren Netzausbau besser auf ihre bestehenden Netze abstimmen können. Damit ist die Grundlage geschaffen, dass in der Schweiz die vierte Generation Mobilfunk aufgebaut wird. Sie erlaubt es, auch unterwegs schnell und in hoher Qualität auf das Internet zuzugreifen. Auffallend viel lässt sich das der Anbieter Sunrise kosten. Sunrise bezahlte für seine neuen Mobilfunkfrequenzen am meisten. Mehr noch als die klare Nummer 1, die Swisscom.
Sunrise, Orange und die Swisscom haben also ziemlich viel Geld locker gemacht für die Mobilfunkfrequenzen. Charles Liebherr von der DRS Wirtschaftsredaktion, was haben wir Konsumenten davon?
Ja, Sie können damit rechnen, dass Sie auch in Zukunft auf einem modernen, schnellen Mobilfunknetz telefonieren können, vor allem aber auch immer schneller surfen können im Internet. Und das ermöglicht ja insbesondere die vierte Generation im Mobilfunk LTE, gewissermaßen die mobile Glasfaser. Die braucht es, weil eben der Datenverkehr auf den mobilen Netzen rasant wächst.
Schöne, neue, schnelle Welt, viele Möglichkeiten also. Doch welchen Preis buchstäblich bezahlen wir dafür?
In der Schweiz immer einen etwas höheren als im Ausland. Das muss man wohl sagen, das wird auch in Zukunft wohl so sein. Milliarden werden in den nächsten Jahren in den Ausbau der Netze investiert. Diese Kosten müssen wieder eingespielt werden mit Abogebühren. Die werden wie in der Vergangenheit natürlich immer etwas sinken, wegen des Ausbaus aber allenfalls eben etwas weniger. Schließlich und endlich, alle Investitionen müssen immer vom Kunden bezahlt werden.
Charles Liebherr, die Behörden haben ja alle Mobilfunkfrequenzen gerade auf einen Schlag vergeben und nicht etappenweise. Warum eigentlich?
Ja, die Überlegung war, und das ist wirklich ein innovativer Ansatz, eben die Überlegung war, dass die neuen Netze und der Ausbau der Netze gut und optimal auf die bestehenden Netze angepasst werden kann. Und das ist sinnvoll, weil damit eine höhere Netzqualität erreicht werden kann. Davon profitieren dann eben wir Kunden, davon profitieren im Gegenzug aber eben auch die Netzbetreiber, weil sie erhalten eine größere Ausstattung mit Frequenzen. Alles konnte damit mit einer besseren Gesamtsicht geplant werden. Und darum haben die Anbieter möglicherweise auch etwas mehr bezahlt, gerne etwas mehr bezahlt, weil sie eben mit dieser Gesamtplanung auch besser zu einem guten Netz kommen.
Kann man denn nun sagen, das war jetzt für ein paar Jahre die letzte solche Versteigerung?
Ja, für die kommenden 15 Jahre war es die letzte. Ich würde sagen, das reicht auch einmal fürs Nächste. Jetzt muss noch erheblich in den Ausbau der Netze, in den wirklichen physischen Aufbau der Netze investiert werden. Man kann jetzt sagen, dass für die nächsten Jahre technologisch sicher keinen Stau in der Entwicklung absehbar ist.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr im Rendezvous. In 17 Minuten, 13 Uhr. Deutschland will sich besinnen und entschuldigen. 1250 Gäste, von Angehörigen der Opfer über Parlamentarier bis zur Bundeskanzlerin und dem voraussichtlichen neuen Bundespräsidenten, nahmen heute Morgen teil in Berlin. An einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe, die im Verlauf von 10 Jahren 9 meist türkischstämmige Personen ermordet hat. Eine eindrückliche Geste, meint Kaspar Selk in Berlin.
Elf Kerzen wurden in das Konzertgebäude am Gendarmenmarkt getragen. Bewusst nicht in eine Kirche, bewusst nicht in eine Moschee. 9 für die Opfer der NSU-Bande, 1 für die weiteren Opfer der rechtsextremen Gewalt in Deutschland und 1 für die Hoffnung für die Zukunft. Mit der Veranstaltung verfolgt die deutsche Regierung 2 Ziele. Es soll ein entschiedenes Zeichen gegen den Rechtsextremismus gesetzt werden und man will sich bei den Angehörigen der Opfer entschuldigen. 10 Jahre lang war keiner darauf gekommen, dass all diese Mordanschläge von einer rechtsextremen Gruppe begangen worden sein könnten. Man suchte nach anderen Motiven, speziell innerhalb der türkischen Familien. Sie wurden nach dem Tod ihrer Angehörigen immer und immer wieder befragt und verdächtigt, ohne jeden Grund, wie man heute weiß. Die Tochter des ersten Opfers der NSU-Bande, Semia Şimşek, sprach das an.
Immer lag da die Last über unserem Leben, dass vielleicht doch irgendwer aus meiner Familie, aus unserer Familie, verantwortlich sein könnte für den Tod meines Vaters. 11 Jahre durften wir nicht einmal rein Gewissensopfer sein.
Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm dieses Thema in ihrer Rede auf.
Einige Angehörige standen Jahre selbst zu Unrecht unter Verdacht. Das ist besonders beklemmend. Dafür bitte ich Sie um Verzeihung.
Merkel sprach insbesondere über die Wurzeln des Rechtsradikalismus und darüber, was das zu bedeuten hat und wie die Gesellschaft mit dieser Bedrohung umgehen solle. Vor allem aber betonte sie, dass das Grundgesetz, die Verfassung der Bundesrepublik, aufgrund der schrecklichen Taten von Deutschen unter Hitler eines an den Anfang gestellt habe: die Würde des Menschen, jedes Menschen, die unantastbar sein müsse.
Deshalb waren die Morde der Thüringer Terrorzelle auch ein Anschlag auf unser Land.
Es wurde an dieser Feier Brecht zitiert, Erich Fried und der türkische Dichter Ahmet Muhib Diranas mit der immer gleichen Botschaft: wehret den Anfängen. Oder wie Erich Fried schrieb:
Wenn ich mich auch nur an den Anfang gewöhne, fange ich an, mich an das Ende zu gewöhnen.
Trotz Finanzkrise steht die Schweiz gut da. Doch in knapp 50 Jahren könnte das anders aussehen. Dann drohe uns eine Überschuldung griechischen Ausmaßes, weil wir immer älter werden. Das befürchtet das eidgenössische Finanzdepartement und es sagt auch, was nötig sei, um diese Schuldenfalle zu umgehen. Sascha Buchbinder.
Space, the final frontier.
Star Trek war eine der erfolgreichsten TV-Serien der 60er Jahre. Da wurden neue Welten entdeckt, die Zukunft glänzte verheißungsvoll. Wenn die Menschheit vor 50 Jahren nach vorn schaute, dann voller Zuversicht. Wie anders die Stimmungslage heute. Die Finanzverwaltung hat bloß 50 Jahre in die Zukunft geblickt. Doch was Direktor Fritz Zurbrück da sieht, ist:
Wenn man die Zahlen anschaut, düster. Wir haben eine stark ansteigende Verschuldung.
2060, so eine Studie aus seinem Haus, erwarte uns die griechische Schuldenfalle. Der griechische Schuldenberg beläuft sich derzeit auf 140% der jährlichen Inlandwirtschaftsleistung. Der Schweiz drohe ein Schuldenstand von 130%. Allerdings erst langfristig und nur dann, wenn wir nicht rechtzeitig gegensteuern. Die Studie ist kein Haushaltsentwurf, auch keine eigentliche Prognose. Finanzdirektor Zurbrück will lediglich Politik und Gesellschaft frühzeitig warnen. Das Grundproblem: weil wir immer älter werden, steigen die Kosten für AHV und Krankenversorgung. Derzeit beläuft sich dieser Ausgabeposten auf 18% des Inlandprodukts. Laut Studie könnten es in 50 Jahren 22% sein. Klingt auf den ersten Blick verkraftbar.
Wenn man es aber in Franken ausdrückt, schon wieder weniger. Ein Prozentpunkt des BIP sind etwa 6 Milliarden. Sie können sich vorstellen, was das heißt, wenn man 4 bis 5 Prozentpunkte hereinholen muss.
Aber ob diese Botschaft ankommt? Daniel Lampert, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes, jedenfalls kann diesen Zahlen wenig abgewinnen.
Das Problem ist, dass mit solchen Szenarien der Bevölkerung in der Schweiz Angst eingejagt wird, dass sie verunsichert wird, dass man zum Beispiel die AHV nicht mehr finanzieren könne. Und das stimmt einfach nicht. Wenn Sie schauen, über die nächsten 10, 20 Jahre, wo man noch halbwegs zuverlässige Aussagen machen kann, dort bildet sich die Schuldenentwicklung sogar zurück, die Finanzsituation verbessert sich. Und das zeigt auch, dass wir Handlungsspielraum haben in den nächsten 10, 20 Jahren, um die Probleme zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt zu lösen.
Für Gewerkschafter ist die Idee so langfristiger Planung ein typisches Rezept aus der neoliberalen Küche des Währungsfonds. Fest steht zweierlei. Erstens, das Heilmittel, das die Finanzverwaltung der Politik vorschlägt, ist drastisch. 10 Milliarden Franken müssten wir sofort jährlich einsparen, um der Schuldenfalle zu entgehen. Zweitens, die Zukunft ist auch nicht mehr, was sie mal war, weil unsere Art, nach vorn zu schauen, sich dramatisch geändert hat.
Und diese Zukunft, diese finanzielle Zukunft, interessiert uns auch um eins noch einmal im Tagesgespräch. Dann bleiben wir aber vorerst in der bitteren Realität. Die Schweizer Maschinenindustrie, die ächzt. Der Branchenverband Swissmem geht davon aus, dass die meisten Firmen dieses Jahr nicht mehr wachsen können. Im Gegenteil, viele leben von ihrer Substanz und kämpfen um ihr Überleben. Die Ursache, die ist schnell gefunden. Der starke Franken, der Schweizer Produkte im Ausland teurer macht. Doch ist das nicht eine zu einfache Erklärung? Das fragte Ivan Lieberherr den Swissmem-Präsidenten Hans Hess.
In der Franken ist tatsächlich ein grosses Problem und es ist noch nicht ausgestanden. Genau vor einem Jahr war der Schweizer Franken vielleicht noch bei 1,28, heute ist er bei 1,20. Also wir haben nochmals 5% schlechtere Preise und damit schlechtere Margen.
Gegen den starken Franken kämpfen aber auch andere Branchen und die jüngsten Exportzahlen zeigen, dass gerade die Pharmaindustrie massiv zulegen konnte. Was macht Pharma besser als die Maschinenindustrie?
Ja, die Pharmaindustrie ist ein ganz anderes Businessmodell. Bei uns in der Maschinenindustrie haben wir viele Investitionsgüter und die werden natürlich dann investiert durch unsere Kunden im Ausland, wenn deren Produktionsanlagen gut ausgelastet sind, wenn die ganze Konjunktur geht. Und das ist das zweite Problem nebst dem Franken. Wir haben eine deutlich abschwächende Konjunkturlage in der zweiten Hälfte des Jahres 2011 gesehen.
Könnte es aber nicht auch sein, dass die Pharmaindustrie einfach innovativer ist und die Maschinenindustrie eher etwas träge ist?
Nein, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die Maschinenindustrie investiert sehr viel in die Innovation. Die Innovation ist ihre wichtigste Wettbewerbswaffe. Wir können aus dem Werkplatz und Standort Schweiz nur dann noch erfolgreich exportieren, wenn wir eben innovativ sind.
Also es gibt nicht andere Länder, die nicht nur günstiger Maschinen produzieren, sondern auch bessere Maschinen.
Unsere Unternehmen versuchen selbstverständlich nicht nur günstige, sondern qualitätsgesicherte und wirklich auch innovative Lösungen an ihre Kunden zu bringen. Und sie sind sehr erfolgreich. Wir investieren in unseren Firmen sehr viel. Wir investieren insgesamt 75% der ganzen Innovations- und Forschungsaufwendungen in der Schweiz, werden privatwirtschaftlich erbracht.
Swissmem, der Dachverband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, fordert nun mehr Geld des Bundes für die Innovationsförderung. Müssen da nicht die einzelnen Unternehmen selber investieren können?
Also die einzelnen Unternehmen, die müssen ja auch bei diesen Fördermitteln des KTIs, bei der Innovationsförderung, selber investieren. Die KTI unterstützt nur die Entwicklungspartner, also die Fachhochschulen, die Forschungsanstalten, die ETHs, den Teil der Industrie, die müssen die Firmen selber zahlen. Aber verstehen Sie, viele KMUs sind gar nicht in der Lage, grundlegende Forschung zu betreiben, weil sie zu klein sind. Sie brauchen solche externe Partner. Und in der Schweiz haben wir hervorragende Voraussetzungen. Wir sind das innovativste Land der Welt. Wir müssen nur diese Forschungsresultate aus den Hochschulen schneller und besser in die Wirtschaft umsetzen können.
Das sagt Hans Hess, er ist Präsident des Maschinenindustrieverbands Swissmem. Ja, gehofft hat man's irgendwie ganz tief drinnen, geglaubt, gewusst wohl kaum, dass der FC Basel den FC Bayern schlagen wird. Nun, die Hoffnung wurde am Abend Wirklichkeit und die Basler wittern jetzt die ganz große Sensation, nämlich den Einzug in den Viertelfinal der Champions League mit einem zweiten Sieg auswärts gegen Bayern München am 13. März. Basel-Trainer Heiko Vogel.
Dass wir dann noch ein Tor erzielt haben, macht das Ganze nur noch schöner. Und dass wir natürlich in der jetzigen Kampagne auch gezeigt haben, dass wir auswärts wissen, wo das Tor steht, glaube ich, sind unsere Chancen nicht schlechter geworden.
Dem FC Basel gelang also der große Coup gestern, nicht zuletzt dank Torhüter Jan Sommer, der eine ganz große Leistung bot. Sportredaktor Reto Held über den Mann im Basler-Tor.
Jan Sommer ist erst 23-jährig, wirkt von seinem Auftreten her aber viel älter, eher wie ein Routinier und ruft gerade auch in wichtigen Spielen immer wieder seine Bestleistungen ab. Auch gestern wieder, sodass sein Trainer Heiko Vogel an der Medienkonferenz nur so viel zu seinem Torhüter sagte.
Reicht mir ein Wort. Weltklasse.
Mehr braucht es tatsächlich nicht. Die Bilder der Partie sprachen für sich und zeigten sein gesamtes Können. Wie er nach 2 Minuten schon resolut herausstürmt gegen Mario Gomez, wie er dann gegen Franck Ribéry lange stehen bleibt und mit einem Reflex das 0:1 verhindert, großartig und unbezwingbar, wie die Münchner Abendzeitung festhält, später dann 2 gefährliche Weitschüsse hält, vor allem dank seinem guten Positionsspiel und wie er wegen seiner guten Technik immer wieder auch anspielbar ist. Martin Brunner, der mit Jan Sommer in der U21 zusammenarbeitete, schwärmte im letzten Sommer an der Europameisterschaft von seinem Schützling und sagte zum Thema Talent und Jan Sommer:
Sehr viel Talent, ja, sehr viel Talent.
Konkret:
Er hat eine sehr gute Grundtechnik, das Spiel mit dem Fuß ist er hervorragend und der Kopf ist nicht von schlechten Eltern. Also, er bleibt auf dem Boden und er weiß, wie alles einschätzen und darum spielt er auch gut.
Seit dieser Saison als Nummer 1 beim FC Basel. Und das ist kein Zufall, denn seine Karriere ist wohl geplant und bis jetzt auch perfekt aufgegangen. Schon als 14-Jähriger schloss er sich dem FC Basel an, ging als 19-Jähriger zu Vaduz in die Challenge League, um mit den Liechtensteinern aufzusteigen, und zeigte dann bei GC eine unglaublich starke Saison. Zurück beim FC Basel saß er dann ein ganzes Jahr praktisch nur auf der Bank, weil er wusste, dass er in dieser Saison seine Chance erhalten würde. Dass er diese nutzen und damit seinen Marktwert von 2 auf 3,5 Millionen Franken steigen würde, davon war nicht nur der FC Basel überzeugt, sondern auch fast alle anderen Experten. Denn neben seinen Fähigkeiten auf dem Platz ist Jan Sommer ein intelligenter und bescheidener Mann, der auch gestern, nach einem Spiel, das zu den besten seiner Karriere gehört, nicht gerne über seine Leistung spricht.
Es ist mir gut gelungen, das nötige Glück ab und zu bei den Entscheidungen war da gewesen, und das braucht es in so Spiel. Und ich bin glücklich, dass wir so der Mannschaft helfen können. Und, ja, aber wir haben wirklich einen guten Match gemacht.
Und dann spricht er wieder über seine Verteidigerkollegen, die viel gelaufen seien und stark gespielt hätten. Das kommt an, macht ihn auch neben dem Platz zu einem Leader, führt dazu, dass man ihn eher als Routinier denn als jungen Spieler wahrnimmt, und eröffnet zusammen mit seinen fußballerischen Fähigkeiten auch hervorragende Perspektiven für seine Karriere.
Rendezvous 4:04 Uhr. Senegal stehen turbulente Tage bevor. Am Wochenende wählt die Bevölkerung des westafrikanischen Landes den Präsidenten. Viele sind mit dem bisherigen Herrscher unzufrieden und protestierten in den letzten Tagen. Der jetzige Präsident habe in den 12 Jahren zu wenig erreicht, sagen sie. Ein neuer Wind weht in Dakar. Junge Senegalesinnen und Senegalesen bereiten sich auf die Wahlen vor und setzen dabei auf Internet und neue Medien. Was sie sich davon erhoffen, weiß Samuel Bori.
Regelmäßig haben Senegals Junge in den letzten Tagen lautstark demonstriert. Die Wut richtet sich gegen Präsident Abdoulaye Wade, 85-jährig, der bei den Wahlen vom Sonntag zum 3. Mal gewählt werden will. Die Kritik, die Arbeitslosigkeit ist weiterhin hoch, das Einkommen tief. Die Familie Wade habe sich bereichert, heißt's. Und der Sohn des Präsidenten hält unterdessen 4 Ministerposten. Basil Nyan steht neben einer Gruppe mit Trillerpfeifen. Mit seinem Handy schießt der 28-Jährige gerade ein Foto und stellt's ins Internet.
Nous aussi, nous avons le droit d'écrire nos articles, de vous dire ce qui se passe exactement et en temps réel au Senegal.
Man habe das Recht, Artikel zu schreiben und zu sagen, in Echtzeit, was sich im Senegal ereigne. Basil Nyan ist Präsident der Bloggervereinigung Senegals. Seit das Internet vor einigen Jahren im Land angekommen ist, sei viel mehr möglich, schwärmt er. Man könne Medien korrigieren, wenn sie falsch berichten würden. Etwa im Fall des Kandidaten Youssou N'Dour, der nicht zur Wahl zugelassen wurde.
Les gens étaient dans la rue.
Die Leute gingen auf die Straße und die internationale Presse sagte, die Senegalesen seien für Youssou N'Dour am Demonstrieren. Doch darum ging es nicht, sondern man protestierte gegen eine dritte Amtszeit des Präsidenten, der alt ist und den wir nicht mehr wollen. Basil hat vor kurzem einen Kurs geleitet, in welchem er potenziellen Bloggern und Bürgerjournalisten Tipps gegeben hat.
Ce que je peux conseiller à un blogueur ou à une personne qui suit l'actualité, c'est d'être honnête. Il faut donner une bonne information.
Was ich rate, man soll immer wahre Informationen verbreiten. Denn man kann die Leute nicht täuschen. Nach einigen Minuten schon fällt es auf. Das Internet macht es möglich.
Même si vous trompez une personne, ça sera pour quelques minutes. Le web, ça passe.
Und auffällig oft bringt Basil Nyan Beispiele vom arabischen Frühling. Im Gemeinschaftsbüro Chocolabs in Dakar haben junge Informatiker eine Internetplattform programmiert. Samabat, meine Stimme, heißt die Website. Sie wurde eigens für die Wahl eingerichtet. Bürger können hier Ereignisse und Unregelmäßigkeiten melden. Programmierer Lazo Bartel erklärt:
Donc celui le témoin qui aura assisté à cette scène aura la possibilité s'il a filmé par exemple avec son portable une vidéo prise.
Der Zeuge eines Ereignisses hat die Möglichkeit, Filme oder Videos auf unsere Plattform zu laden. Hier sieht man es auf einer Karte, die allen zugänglich ist.
Qui sera accessible à tout le monde.
Meldungen können über viele Kanäle reinkommen, auch über SMS. Das sei nötig, so Bartel, weil das Internet im Senegal erst die Hälfte aller Leute erreiche. Die Opposition wirft dem Präsidenten schon jetzt vor, er wolle die Wahl manipulieren lassen. Zwar kann die Kontrolle der Bürgerjournalisten die Ereignisse um den Urnengang transparenter machen, doch dass dank dem Internet eine mögliche Wahlfälschung verhindert werden könnte, daran glaubt man auch bei Jokolabs nicht. Wozu denn dieser Aufwand? Die Frage in die Runde. Geht es doch um mehr? Die Anfänge eines senegalesischen Frühlings etwa? Das wolle und könne man so nicht sagen. Dafür sei es zu früh. Doch die Werkzeuge seien da, um gebraucht zu werden, wenn etwas passiere. Denn im Idealfall, ist man sich einig, verläuft die Wahl ruhig. Und die Website wird gar nicht benötigt.
Die Reportage von Samuel Buri. Ist es eine mäßige Mahnung oder vielmehr eine Drohung, eine sozialpolitische Abbaudrohung? Der Bund hat heute Vormittag seine finanziellen Perspektiven vorgestellt und er schaut dabei weit nach vorn, gerade bis ins Jahr 2060. Spannende Zahlen, interessante Argumente und Gegenargumente gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Der Bund hat die Mobilfunkfrequenzen versteigert, die bestehenden und dazu neue für die vierte Generation des Mobilfunks. Das bringt der Bundeskasse rund 1 Milliarde Franken. In Berlin ist an einer Feier der 10 Opfer einer Neonazi-Terrorzelle gedacht worden. Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete die Mordserie als eine Schande für Deutschland. In der Schweizer Maschinenindustrie arbeitet mehr als ein Drittel der Firmen mit Verlusten. Schuld daran ist laut dem Branchenverband Swissmem in erster Linie der zu starke Franken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.